Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.
Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaftsprüfung kann mehr. Mein Name ist Kai-Uwe Marten. Ich leite das Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, Martin Wambach, Wirtschaftsprüf- und Steuerberater, geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl und Partner. Herzlich willkommen, Martin. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir wollen heute gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit beleuchten, in der Staffel perspektivisch denken. Lieber Martin, ich habe schon gesagt, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du in Ulm bist. Ich darf dich ganz kurz bitten, dass du dich vorstellst.
Ja, das mache ich sehr gerne, lieber Kai. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Bin wirklich froh, dass ich es auch tatsächlich mal geschafft habe, hier an dein Institut, an deine Universität nach Ulm zu kommen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Wir haben uns an vielen Plätzen dieser Republik auch bereits getroffen, aber eben nicht hier am Ort deines Wirkens. Ja, insofern vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielleicht kurz zu mir. Du hast bereits gesagt, ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Ich bin seit 31 Jahren im Beruf, geboren 64 in Nürnberg, verheiratet, zwei erwachsene Kinder und Berufseinstieg nach dem Studium in Bamberg der Wirtschaftswissenschaften bei einer amerikanischen Prüfungsgesellschaft und seit 1992 bei Rödl und Partner.
Wunderbar, herzlichen Dank. Ich habe gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit etwas stärker beschäftigen. Inwiefern bereiten sich denn aus deiner Sicht Unternehmen gerade auf diese künftige Verpflichtung vor, über Nachhaltigkeitssachverhalte zu berichten? Teil der Unternehmen sind ja schon verpflichtet, durch ihre nicht finanzielle Erklärung darüber zu berichten, aber der große Teil, man sagt ja 15.000 Unternehmen werden ab 2025 verpflichtet sein. Wie siehst du denn den Vorbereitungsstand der Unternehmen derzeit?
Ja, der Vorbereitungsstand ist aus meiner Wahrnehmung heraus sehr unterschiedlich. Ja, die börsennotierten internationalen Gesellschaften sind sehr weit. Zum einen, weil sie über die Jahre hinweg bereits Erfahrungen mit Umweltberichterstattung, Sustainability Reports, Nachhaltigkeitsberichten gesammelt haben. Ich selber war ja mal Anfang der 2000er Jahre tatsächlich Mitglied der Kommission zur Verleihung des Deutschen Umweltberichterstattungspreises, der dann leider wieder eingestampft wurde, weil sozusagen jedes Jahr dieselben Unternehmen gewonnen haben, weil so ein kleiner Kreis an Unternehmen war, die sich tatsächlich dem Thema gewidmet haben. Eine Lufthansa, Heidelberger Zement, Neumarkter Lambsbräu, um nur einige zu nennen. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, dass eben das Bild differenziert ist. Die börsennotierten sehr weit, wie du richtig sagst. Im Mittelstand erleben wir leider eine ganz, ganz große Zurückhaltung. Ja, was sicherlich auch damit begründet ist, dass der ein oder andere Mittelständler noch hofft, dass sich möglicherweise Vereinfachungen oder Änderungen an den Standards, den sogenannten SRES, die ja dann die Nachhaltigkeitsberichterstattung sozusagen ausprägen sollen, ergeben werden. Spätestens seit Anfang Juli, nachdem ja die Europäische Kommission diese Standards sozusagen freigegeben hat, fürchte ich, wird sich da nicht mehr so viel tun. Ja, und insofern ist es, denke ich, höchste Zeit, dass die Unternehmen dieses Thema wirklich auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen.
Was würdest du denn sagen, warum halten sich Unternehmen oder hier mittelständisch geprägte Unternehmen eher zurück? Liegt es auch daran, dass sie vielleicht nicht genügend zum jetzigen Zeitpunkt personelle Ressourcen dafür haben?
Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, ja, die personalen Ressourcen. Aber es darf natürlich keine Erklärung oder keine Ausrede sein. Ja, gerade Mittelständler beweisen ja, wie sie mit Kreativität Ressourcen, Engpässe oder andere Themen erfolgreich bewältigen können. Ja, und insofern gibt es auch für dieses Thema genügend Möglichkeiten, das heißt die intensive Zusammenarbeit mit Verbänden, mit Hochschulen, der Einkauf professioneller Beratung oder Ähnliches, dieses Ressourcenthema zu überwinden. Ich glaube, es ist ein Thema, aber vielleicht für viele auch ein Feigenblatt so ein bisschen, ja, das Thema von sich zu schieben.
Aber die gesetzliche Verpflichtung kommt halt. Und wie du sagst, wird wahrscheinlich auch sich daran nichts mehr ändern. Werfen wir den Blick vielleicht auf den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. Ich vermute, viele Wirtschaftsprüfer sind derzeit beratend in der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichterstattungen tätig, zu Teilen auch prüferisch tätig. Wie siehst du den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hier vorbereitet und wie ist auch euer Haus Rödl & Partner darauf vorbereitet?
Also wir, der Berufsstand, nehmen dieses Thema Nachhaltigkeit extrem ernst. Vor allem deshalb, weil ja in der europäischen CSRD, also dieser Directive, dieser Richtlinie ja ganz klar geregelt ist, dass unter anderem wir Wirtschaftsprüfer auch in Frage kommen, diese Berichterstattung zu prüfen. Ja, darauf setzen wir auch und hoffen, ja, dass der deutsche Gesetzgeber diese Richtlinie auch entsprechend in nationales Recht umsetzen wird. Ja, das wird bis spätestens Juli nächsten Jahres erfolgen. Gleichwohl können wir darauf nicht warten, ja, weil dazu ist das Thema zu komplex und zu vielschichtig. Wir, der Berufsstand, gehen davon aus, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung gekommen ist, um zu bleiben. Ja, es ist kein kurzfristiges Feuerwerk, ein Marketing-Gag, sondern es ist Teil des Green Deals der Europäischen Union, ja, wonach ja Europa bis 2050 komplett klimaneutral sein soll. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist unter anderem ein Instrument, das eben mehr Einblick in die Maßnahmen und Ziele und den Erreichungsgrad eben dann der Unternehmen mit Blick auf dieses Thema bieten soll. Ja, und insofern geht der Weg ganz klar in Richtung Integrated Accounting, Integrated Reporting und dann auch Integrated Auditing. Mhm. Ja, und die finanzielle bzw. nicht finanzielle Berichterstattung ist ja direkt in den Jahresabschluss integriert in den Lagebericht. Und insofern stellen wir uns darauf ein, dass das Thema für uns auch kommt. Mhm. Wichtig ist, wir tun ganz viel auf Berufsstandsebene. Wir haben diesen Sustainability Auditor beim IDW geschaffen, können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Die Unternehmen, die größeren Unternehmen haben Ausbildungsprogramme aufgelegt, ja, wie sie den bestehenden Bestand, Personalbestand schulen und weiterqualifizieren können. Und insofern sehe ich insgesamt, muss ich sagen, schon auf einem guten Weg.
Wenn du jetzt so ein bisschen eure Aktivitäten bei Rödl & Partner näher beleuchtest, schaut ihr auch nach anderen Disziplinen, also nicht nur der klassische Wirtschaftswissenschaftler, der Jurist, der bei euch Mitarbeiter werden kann, sondern werden auch andere Disziplinen interessant? Welche Schritte habt ihr da bei Rödl & Partner dazu unternommen? Oder werdet ihr vielleicht noch unternehmen?
Also ich glaube, das Wichtigste war, dass wir schon sehr frühzeitig, und es geht jetzt schon auf 3 Jahre zurück, erstmal diesen Mindshift eingeleitet haben, dass sich Wirtschaftsprüfung verändert. Dass Wirtschaftsprüfung sozusagen aus der klassischen, sagen wir mal, zahlengetriebenen wirtschaftswissenschaftlichen Ecke heraus sich weiterentwickeln wird, ja, ganz eng mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sein wird und damit auch der Personal- oder Talentpool, den wir brauchen werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sich massiv verändern wird. Ja, das heißt, neben den Juristen, den IT-Lern und den Wirtschaftswissenschaftlern werden wir in Zukunft ganz, ganz klar viel mehr Naturwissenschaftler, Physiker, Soziologen, Politikwissenschaftler oder was auch immer hier als Teil unserer Mannschaft haben. Und das ist zum Glück auch heute so. Ja. Wir haben ja bereits angefangen, nicht nur in der Breite sagen wir, unsere Mannschaft weiter fortzubilden, sondern auch ein Spezialistenteam aufzubauen. Und es ist wunderschön zu sehen, sozusagen wie bunt ja, der akademische Hintergrund dieser Truppe ist. Ja. Und zum Glück fühlen sich diese Menschen bei uns wohl und willkommen ja, und eben nicht abgestoßen durch eine zu sehr ausgeprägte Arroganz von Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen.
Super. Martin, du hast vorher erwähnt, dass ja das Institut der Wirtschaftsprüfer eine Fortbildungsmöglichkeit, einen Fortbildungskurs zum Sustainability Auditor anbietet. Jetzt bist du ja auch ehrenamtlich im Vorstand des IDW tätig. Wie wird denn dieser Kurs angenommen von der Praxis?
Also für uns als Vorstand war es ganz, ganz wichtig, schnell eine Hilfestellung auf den Weg zu bringen, eben, dass nicht nur die Big Four, sondern auch die breite Masse sozusagen der kleineren mittelständischen Prüfungsgesellschaften in die Lage versetzt wird, dieses Thema qualifiziert zu bedienen. Und wir haben ja schon damals mit dem IT-Auditor IDW relativ gute Erfahrungen gemacht. Und wir waren völlig überrascht, ja, wie wir das Angebot des Sustainability-Auditors sozusagen veröffentlicht haben, dass innerhalb von, ich glaube, weniger als einem Tag ja, über 120 Anmeldungen vorlagen und wir sogar eine Warteliste einrichten mussten beim IDW und quer durch alle Branchen und Größen von WP-Gesellschaften hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen Studiengang angemeldet worden sind. Wir haben selber auch mit 8 Leuten daran teilgenommen in dieser ersten Welle, haben dann sehr, sehr positives Feedback bekommen. Insofern, dieses Thema wird weitergehen. Es ist natürlich nur ein Angebot neben vielen und wir brauchen auch ein reichhaltiges Angebot, ja, um insgesamt, sagen wir mal, mal, diese Fort- und Weiterbildungsthemen dann am Ende auch zielgerichtet oder dieses Thema ins Ziel zu bringen.
Woher kommen eigentlich die Dozenten und Dozentinnen? Aus verschiedenen Häusern oder gibt es Häuser, die besonders bereit sind, Dozenten abzustellen? Wie kamt ihr zu den Dozenten, die dort lehren?
Also da tut sich das IDW dann tatsächlich eher einfach. Ja, und das muss ich sagen, ist auch eine ganz, ganz große Qualität unseres Instituts, was es so in vielen Verbänden nicht gibt, dass sozusagen die Mitgliedsunternehmen im IDW auch tatsächlich immer bereit sind, die Initiativen entsprechend zu unterstützen. Und insofern kommt der Kreis der Referentinnen und Referenten für diesen Sustainability Auditor tatsächlich aus dem gesamten Berufsstand. Es sind Kolleginnen und Kollegen aus dem Big Four dabei, es sind mittelständische Gesellschaften, wie auch wir, vertreten. Und das ist eine sehr, sehr gute Mischung.
Prima. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die so ein Fortbildungsprogramm besuchen, nicht nur Wirtschaftsprüfer sind, die ihr Examen bereits abgelegt haben, sondern eben auch Personen, die vielleicht noch wenige Jahre im Beruf sind, noch nicht den Wirtschaftsprüfer abgelegt haben. Ist es denn vorstellbar, dass ein junger Mensch nach vielleicht 2, 3 Jahren bei Rödl den Fortbildung zum Sustainability Auditor macht und dann zu Martin Wambach kommt und sagt, übrigens Herr Wambach, eigentlich bin ich jetzt ganz glücklich mit der Fortbildung. Ich möchte auch im Bereich Nachhaltigkeit tätig sein. Ich habe gar kein Interesse mehr, das Berufsexamen als Wirtschaftsprüfer abzulegen. Wie geht er damit? Wie würdet ihr mit einer solchen Anfrage oder mit einem solchen Anliegen umgehen?
Also lieber Kai, wir haben damit gar kein Problem, sondern es ist tatsächlich gelebte Realität.
Ja. Gibt es das schon?
Ja. Dass wir ganz klar verschiedene Karrierepfade im Geschäftsfeld Wirtschaftsprüfung eröffnet haben, bei denen ganz viele nicht mehr vorsehen, dass der Berufstitel des Wirtschaftsprüfers, der Wirtschaftsprüferin darin eine zentrale Rolle spielt, sondern das können dieser Sustainability Auditor sein, das können diese C-Titel sein, also dieser Certified Evaluation Analyst, Information System Analysten, wird es demnächst sicher auch für den ganzen Nachhaltigkeitsbericht oder Bereich geben. Ja, wir haben heute schon im Geschäftsfeld WP 86 Kolleginnen und Kollegen, die über ein oder mehrere C-Titel verfügen und die eben nicht Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfer sind und die gleichen Karrierechancen haben. Ja, und insofern ist das, wie gesagt, gelebter Alltag und es geht auch gar nicht anders. Ein Punkt ist natürlich wichtig, das muss man einfach wissen. Am Ende wird der Prüfungsbericht natürlich doch von Wirtschaftsprüfern unterschrieben und die nicht finanzielle Berichterstattung ist Teil. Eben des normalen Jahresabschlusses und insofern besteht vielleicht schon eine Motivation für den einen oder anderen Sustainability Auditor, auch wenn er dort seinen beruflichen Schwerpunkt hat, tatsächlich vielleicht noch möglicherweise in der Zukunft etwas reformiertes WP-Examen abzulegen, weil er eben auch am Ende die Verantwortung für seine Arbeit in Form des Unterschreibens des Prüfungsberichtes mit übernehmen möchte. Aber das wird man sehen.
Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück an die Universitäten und an die Hochschulen. Mit Blick auf Nachhaltigkeit, was würdest du dir denn wünschen, welche Kompetenzen, wenn sie ganz frei wären, die Universitäten und Hochschulen, sollten heute Universitäten, Hochschulen, jungen Menschen vermitteln, auch mit Blick auf eine Ausbildung im Bereich Nachhaltigkeit?
Ja, ich denke, das muss man gar nicht so kompliziert machen, lieber Kai, und wahrscheinlich wirst du die Antwort auch bereits im Kopf haben. Ja, also ich meine, man wird sich idealerweise daran orientieren, was diese Sustainability Standards am Ende an Reportingpflichten generieren. Ja, und wir haben hier gut 1000 Seiten Regelwerk. Ja, also ein gefundenes Fressen für die Universität, sich systematisch damit auseinanderzusetzen. Wir reden von gut 1000 Datenpunkten, die sich dann über die verschiedenen Bereiche der Nachhaltigkeit vom CO2-Footprint über Artenvielfalt, Gewässerverunreinigung, Kreislaufwirtschaft und um was es da alles geht, soziale Aspekte, Lieferkette beschäftigen. Und ich denke, das alles gibt Raum und Möglichkeiten, darauf Studienprogramme aufzusetzen.
Absolut, ja. Wenn jetzt so ein junger Mensch in die Praxis geht, haben wir gerade drüber gesprochen, dann sich vielleicht doch entscheidet, das Wirtschaftsprüferexamen zu machen, dann trifft er ja eigentlich noch auf Prüfungsgebiete, die das noch nicht so reflektieren, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Welche Hoffnungen hast du denn in Anstrengungen ein solches, diese Prüfungsgebiete, zu aktualisieren, zu überarbeiten? Was geht dir da so durch den Kopf? Auch vielleicht als IDW-Vorstand, nicht nur als Verantwortlicher für Wirtschaftsprüfung bei Rödl und Partner.
Ja, also Ich glaube, wir sind uns alle einig, ja, nicht nur beim IDW, sondern auch der Berufsstand, dass das WP-Examen tatsächlich gründlich reformiert gehört. Mhm. Jetzt muss man nicht eins sehen, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt sozusagen durch die Europäische Union gesetzt. Mhm. Wir Wirtschaftsprüfer sollen darin eine wichtige Rolle als Prüfer spielen. Mhm. Jetzt ist es aktuell so, dass sozusagen die bereits bestehenden Wirtschaftsprüfer einen sogenannten Bestandsschutz genießen. Mhm. Ja, sie können also durch eine nachgewiesene Fortbildung sozusagen dann sich auch qualifizieren, ja, für die Nachhaltigkeitsprüfung. Bei allen anderen sieht es so aus, dass ja spätestens dann ab nächstes Jahr das Thema Nachhaltigkeit auch im WP-Examen verankert sein muss, damit dann der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin, die Junge auch berechtigt ist, eben diese Prüfung durchzuführen. Das ist auch Teil unseres Qualitätsversprechens. So, jetzt stelle ich natürlich die Frage, wie wird das passieren? Wird es in der Vergangenheit dadurch passieren, dass man einfach noch mehr Stoff in den bereits bestehenden rein integriert und es noch schwieriger macht? Oder nimmt man diese Gelegenheit jetzt auch mal wahr, um sozusagen gewisse alte Zöpfe abzuschneiden und das Examen insgesamt zu reformieren?
Das wird die Frage sein. Die ist natürlich primär an die Wirtschaftsprüferkammer zu richten, aber da wird auch sicherlich entsprechende Gehäuser, Gesellschaften, aber auch das IWDW sicherlich Einfluss darauf nehmen. Du hast angesprochen, Martin, dass ihr zunehmend auch Berufseinsteiger, Mitarbeiter aus nicht wirtschaftswissenschaftlichen, nicht juristischen Studiengängen habt. Naturwissenschaftler war ein Stichwort dazu. Also ein breites Kompetenzteam. Darf ich dich einfach mal fragen, mit welchen Projekten, insbesondere wahrscheinlich im Beratungs- und Erstellungsbereich, treten denn Unternehmen an euch herein, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Es ist primär die Unterstützung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten oder was sind klassische Nachhaltigkeitsprojekte von Seiten der Unternehmen, die auf eure vorwiegend wahrscheinlich Beratungssparte zukommen?
Also wenn Unternehmen erstmal verstanden haben, dass das Thema Nachhaltigkeitsbericht kein Marketing-Gag ist, sondern tatsächlich richtig verankert gehört, dann ist es so, dass die Unternehmen auf uns zukommen mit verschiedensten Anfragen. Das geht los bei sogenannten Orientierungsworkshops. Wir haben verstanden, es ist kein Marketing-Gag, was müssen wir denn jetzt tun? Ja, und dann geht es darum, Ihnen diese Standards und die wesentlichen Vorgehensweisen vorzustellen und sagen wir, so wesentliche Meilensteine mal zu formulieren, wie so ein Projekt aussehen könnte, damit Sie dann sozusagen auch die Nachhaltigkeitsberichte schon die verpflichtende ab dem Geschäftsjahr 25 erreichen. Andere sind manchmal schon weiter, ja, die fragen dann um einen kritischen Review dessen nach, was sie bisher getan haben. Viele, gerade mit Blick auf unsere, sagen wir, nicht klassischen Wirtschaftswissenschaftler, werden damit beschäftigt, Thema Klimaneutralität, CO2-Footprint, zusammen mit spezialisierten Beratern für die Unternehmen diese Analyse zu machen, Scope 1, Scope 2 Emissionen, Maßnahmen zu überlegen, gemeinsam Brainstormings zu machen. Ja, was heißt das jetzt? Wo haben Unternehmen die wesentlichen Stellhebel, diese Themen zu erreichen? Und darum halte ich es auch so wichtig, sich da frühzeitig mit zu beschäftigen, weil diese Themen, gerade das wichtige strategische Thema der Klimaneutralität, ist nichts, was man im Handumdrehen macht, sondern was wirklich eine fundierte Analyse braucht. Das ist natürlich auch so, dass viele der Agenturen oder Unternehmen, die sowas dann anbieten, und wir arbeiten da auch natürlich mit Partnern zusammen, wir können das auch nicht ganz allein, natürlich auch eine hohe Auslastung haben. Selbst wenn sie sich dann entscheiden, sozusagen so einen Auftrag auszusprechen, ist es nicht selbstverständlich, dass am nächsten Tag die Tür aufgeht und die Berater zur Tür reinkommen. Also insofern, das sind so die klassischen Themen, natürlich auch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz hier. Sorgfaltspflichtengesetz ist ein wichtiges Thema, was die Unternehmen gerade, die international tätig sind, beschäftigt, ja, wo wir zusammen mit Prozessspezialisten und Anwälten schauen, ja, wie sich diese Verpflichtungen umsetzen lassen. Also das ist ein ganz buntes Potpourri an verschiedensten Anfragen und Projekten, die dann bei uns sozusagen auf den Tischen landen.
Breite Kompetenzen dann auch erfordern.
Rödel und Partner, lerne uns kennen. Zusammenarbeit in allen Geschäftsfeldern. Teamgeist findest du bei uns überall. Wir agieren interdisziplinär mit unseren Teams. Zahlreiche schöne Niederlassungen befinden sich direkt in Deutschland. Weltweit sind es sogar über 100. Führungskultur auf Augenhöhe und persönliche Weiterentwicklungsprogramme sind bei uns selbstverständlich. Wir sind ein modernes Familienunternehmen, das seinen Werten und dem Gründungsstandort Nürnberg treu geblieben ist. Dabei wachsen wir international weiter. Uns macht so viel aus. zahlreiche Mitarbeiter-Benefits, Teamgeist, Work-Life-Balance, Spaß an der Arbeit, Erfolg, Vielfalt. Neugierig geworden? Lern uns kennen. Erfahre mehr über uns auf unserer Homepage. Nutze deine Chance, um mit uns durchzustarten. Wir freuen uns auf dich.
Martin, du hast auch angesprochen hier das Stichwort integrierte Unternehmensberichterstattung. Bringt es dieser Begriff mit sich, dass man künftig Finanzinformationen gleichwertig zu nicht finanziellen Informationen sehen muss? Oder kann man vielleicht sogar künftig noch erwarten, dass vielleicht sogar nicht finanzielle Informationen, Nachhaltigkeitsinformationen vielleicht sogar noch entscheidungsrelevanter werden für Stakeholder im Vergleich zu Finanzinformationen? Wo siehst du da den Weg hin?
Ja, das ist eine gute Frage, Kai. Ich denke, es ist auch immer so ein bisschen situationsbezogen, ja, was die Stakeholder dann auch gerade brauchen, in welchem Stadium sich Unternehmen befinden. Ja, insofern, glaube ich, ist es schwer, allgemein zu sagen, welche Qualität oder welcher Teil der Informationen am Ende wichtiger ist. Ich glaube, wichtig ist eins, und das stellen wir heute schon fest, ja, und das sind wir natürlich auch hier in Deutschland vielleicht etwas anders aufgestellt als in anderen Ländern. Ja, während früher der Lagebericht ja doch eher, sagen wir mal, so ein Dornröschenschlaf erlebt hat, der weniger im Fokus war, weil die typische quantitative Bilanzanalyse im Vordergrund stand. Ja, bist ja auch ein Könenberg-Absolvent, insofern weißt du, von was ich rede, wenn wir über Bilanz- und G&V-Analyse sprechen, ist ja der Lagebericht in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt gerückt, weil man sagt, die Finanzinformationen sind ja immer irgendwo vergangenheitsorientiert, stichtagsbezogen und eigentlich möchte man viel mehr erfahren, mit welchen Geschäftsmodellen, mit welchen Konkurrenzsituationen, mit welchen Märkten beschäftigen sich die Unternehmen. So, und jetzt wird das Ganze sozusagen noch etwas verfeinert, indem diese ganz konkrete nicht finanzielle Berichterstattung in den Lagebericht mit integriert wird. Damit wird dieses Thema weiter aufgewertet. Und am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass das Bündeln an Informationen, harte Finanzinformationen einhergehen mit diesen etwas weicheren, in die Zukunft gerichteten Kriterien bis hin zu den konkreten Datenpunkten oder Informationen, die dann die Nachhaltigkeitsstandards fordern, tatsächlich in Summe eine sehr, sehr gute Informationsbasis für jegliche Aufgabenstellung oder Fragestellung von Stakeholdern darstellen.
Ja, ich glaube auch, dass es also sehr stark von den Anlässen auch abhängig sein wird. Es kann Anlässe geben, die eben für Stakeholder eher finanzorientierte Informationen bedürfen, aber umgekehrt kann es Anlässe geben, wo gerade Nachhaltigkeitsinformationen dann besonders entscheidungsrelevant sind. Und beides wäre dann idealerweise in einer integrierten Unternehmensberichterstattung dann auch zu finden. Martin, wir haben jetzt viel über Beratungsprojekte in eurem Haus gesprochen, Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, Integration in die Unternehmensberichterstattung. Lass uns mal ein bisschen so die Prüfungsseite beleuchten. Wir haben ja heute schon die Situation, dass Unternehmen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte erstellen. Du hast gesagt, Rödel und Partner auch. Und demzufolge dann auch in vielen Fällen freiwillig prüfen lassen. Meistens dann mit einer begrenzten Prüfungssicherheit, so eine Art Review, der dann mit dann verbunden ist. Wie siehst du derzeit, welche Unternehmen sind es, die ihren Nachhaltigkeitsbericht, den sie freiwillig erstellt haben, auch prüfen lassen?
Ja, auch hier haben wir momentan eine ganz, ganz vielfältige Situation, lieber Kai. Ja, also wenn ich mal in den Bereich der internationalen großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, vielleicht auch sehr stark US-geprägten, schaue, dann ist das Thema Nachhaltigkeit dort schon lange verankert. Ja. Beispielsweise der Dow Jones Sustainability Index wurde Anfang der 1990er Jahre entwickelt. Daraufhin haben sich auch Regelwerke wie eine Global Reporting Initiative beispielsweise entwickelt, also die ein Framework geschaffen haben, wie man an das Thema Nachhaltigkeit, Umweltorientierung besser herangehen kann. Damit einhergehen auch bestimmte Prüfungsmethoden vom Self-Assessment angefangen bis hin zu, dass sich da Unternehmen herausgebildet haben, die Prüfungsleistungen anbieten, ja, zu denen die typischen großen Prüfungsorganisationen außerhalb der WP-Gesellschaften zählen, ja, wie in Deutschland beispielsweise ein TÜV, DEKRA, Denaus Gewerritas, wie die dann alle heißen. Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie sie die Europäische Union vorsieht, es ist so, dass es ja diese Berichte noch nicht gibt, weil bisher war die nicht finanzielle Berichterstattung zwar schon für bestimmte große Unternehmen Teil des Lageberichts, aber eben nicht prüfungspflichtig.
Richtig,
ja. Ja, sondern wurde
die nicht finanzielle Erklärung.
Genau, die nicht finanzielle Erklärung, genau. Richtig, ja. Wie du sagst. Mhm. Ja, und insofern gibt es noch keine Erfahrungen, aber es führt natürlich dazu, dass wir heute so eine gewisse Dualität haben bei der Frage, wer wird denn künftig diese EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung oder von der EU geforderte prüfen. Und die EU-Richtlinie sieht ja vor, dass zum einen die Wirtschaftsprüfer hier tätig werden sollen, hat aber auch ein Türchen offen gelassen für diese sogenannten Independent Opinion Issuer. Ja, und am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Mhm. Aus Sicht der Wirtschaft, denke ich, ist die Frage klar beantwortet. Mhm. Ja, es ist Teil des Jahresabschlusses. Sag mal, die Wirtschaft erwartet von uns Wirtschaftsprüfern, dass wir in der Lage sind, dieses Thema seriös mit hoher Qualität zu prüfen. Sie können sich schlechterdings schwer vorstellen, wie man sozusagen die Prüfung zerreißen soll, ja, sozusagen in eine nicht finanzielle Prüfung, ja, und wie man daraus mit dem Mehraufwand und der ganzen Belastung umgehen soll. Also insofern ist es ein spannendes Thema.
Ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast. Ja, ist in der Tat richtig. Die CSRD, die Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie der EU, die jetzt umgesetzt werden soll in deutsches Recht. Du hast gesagt, erwartet bis Sommer 2024, sieht ja dieses Wahlrecht vor, dass nicht zwingend nur der Abschlussprüfer der Prüfer von Nachhaltigkeitsinformationen sein kann, sondern eben auch möglicherweise andere unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen, so heißt es ja, glaube ich, im Amtsdeutsch. Und da gibt es ja eine Reihe von Anbietern, die bereits schon hier Nachhaltigkeitsberichte freiwillig prüfen und dann eben kein Wirtschaftsprüfer beauftragt wurde, sondern eben ein sonstiger Erbringer von Bestätigungsleistungen. Jetzt gibt es IFAG-Studien seit 3 Jahren, die aufzeigen für andere Rechtsräume außerhalb Europa, wie dort denn sozusagen dieses Prüfungsvorgehen ist, beziehungsweise wer als Prüfer beauftragt wird. Und in der Tat ist es so, dass gerade in den USA und in den großen asiatischen Rechtsräumen gerade nicht der Abschlussprüfer beauftragt wird. Jetzt kann man sicherlich sagen, es liegt keine integrierte Berichterstattung vor, genau, weil der Lagebericht natürlich auch dort nicht so existiert, sondern es sich in der Regel um separate Nachhaltigkeitsberichte handelt, die oft dann auch wieder freiwillig erstellt wurde, weil es eben die rechtliche Verpflichtung dazu nicht gibt. Aber es gibt doch so, dass es doch mehrheitlich eben nicht Wirtschaftsprüfer sind, die Leistung erbringen. Aber ich habe dich jetzt richtig verstanden, vielleicht kannst du nochmal ausführen, dass der deutsche Berufsstand der Wirtschaftsprüfer davon ausgeht, es läuft auf den Wirtschaftsprüfer zu oder auf den Abschlussprüfer zu.
Na, ich sage mal so, wir als Berufsstand hoffen, dass es so kommen wird. Gleichwohl müssen wir feststellen, dass es ja auch im Berufsstand eine kleine Strömung gibt, hier bei WP.net, ja, die das ablehnt, ja, was ich nicht nur persönlich, sondern wir auch vom IDW in keiner Art und Weise nachvollziehen können, ja, weil es auch ganz klar konträr gegenüber den Interessen der Wirtschaftsunternehmen ist. Natürlich machen die anderen Prüforganisationen zur Rechtshilfe Lobbyarbeit. Das ist ihr gutes Recht, ja, das soll ihnen zustehen. Und insofern rechnen wir auch damit, ja, dass es sozusagen dann am Ende in der Umsetzung so sein wird, dass diese Drittanbieter wie auch Wirtschaftsprüfer hier zulässigerweise diese EU-Nachhaltigkeitsberichte prüfen können. Das muss dann am Ende die Realität der Markt entscheiden. Ich denke, wenn wir Wirtschaftsprüfer bis dahin überzeugend darlegen können, ja, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, ja, dass wir das Thema inhaltlich durchdrungen haben, vielleicht auch zusammen mit diesen Unternehmen, deren Kompetenz ich da gar nicht Abrede stellen möchte, dann auch für Spezialfälle in der Lage sind, Lösungen zu schaffen, glaube ich, wird es gut funktionieren. Und ich denke, das erwarten auch die Unternehmen von uns. Ja, und es gibt im Übrigen dazu ein interessantes Papier vom IDW aus dem Mai, ja, wo wir doch mal aus unserer Perspektive sehr selbstbewusst formuliert haben, warum die Wirtschaftsprüfer die besseren Nachhaltigkeitsprüfer sind. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen vermessen, aber wir wollten schon dem politischen Berlin auch mal deutlich machen, ja, dass wir uns hier nicht verstecken brauchen, sondern eben aufgrund der Regulatorik, aufgrund, sagen wir mal, der Fragen der Unabhängigkeit, der Qualitätssicherung von Prüfungsurteilen, der Vorgehensweisen, hier es viele gute Gründe Gründe gibt, ja, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sich mit auseinandersetzen. Ich kann mich auch erinnern an eine Studie von dir oder von Kollegen, glaube ich. Ich glaube, es war für die österreichische Steuer- oder Wirtschaftsprüferkammer, wo ihr mal untersucht habt, wie so Drittanbieter sich zu diesen Themen positionieren und da eher wenig gefunden habt, ja, woraus man dann schließen kann, inwieweit waren die Gesellschaften unabhängig, wie wurden Urteile qualitätsgesichert und ähnliches. Also da wird sich viel tun. Ich denke, wir bringen die Genetik, die DNA mit, hier verlässliche Partner und Prüfungspartner zu sein.
Ich höre jetzt so ein bisschen, wenn ich mit Vertretern kleinerer Wirtschaftsprüferkanzleien spreche und das Thema dann auch ähnlich diskutiere, schon bei einigen Kanzleien davor, dass sie sich sehr gut eine Zusammenarbeit mit sonstigen alternativen Dienstleistern, nenne ich sie jetzt mal, vorstellen können, weil sie sich wiederum selber den Kompetenzaufbau nicht vorstellen können. Ja? Also wenn sie sagen, wenn wir Mandanten haben, die eben auch Nachhaltigkeitsinformationen publizieren müssen, die Wahrscheinlichkeit bei über 15.000 Unternehmen, die unmittelbar betroffen sind, dann kommen noch mittelbar Betroffene dazu, ja, ist ja relativ groß, dass auch mal der Abschlussprüfer aus einer kleineren Kanzlei dann kommt, der aber gesagt hat, ich möchte dafür keine Ressourcen aufbauen und der dann eben mit solchen Drittanbietern dann zusammenarbeiten wird. Siehst du sowas auch, dass hier sich ein Feld ergibt, wo man sagt, wir kleinere EWP-Kanzlei arbeiten dann, wenn es um Nachhaltigkeitsinformationen geht, aus dem Bereich Umwelt, aus dem Bereich Soziales, dann eben mit Drittanbietern zusammen, die uns dann diese prüferische Sicherheit geben sollen?
Also, ich halte diese Auffassung, ich würde sagen, für brandgefährlich, aber schon für gefährlich. Weil wenn wir Wirtschaftsprüfer in der Verantwortung sind und am Ende den Bericht auch unterschreiben, brauchen wir zumindest eine gewisse Vorstellung dessen, was dort stattfindet. Ich kann dieses Thema nicht sozusagen einfach mal per se komplett outsourcen und dann sozusagen davon ausgehen, dass alles, was ich dort dann vergeben habe, auch in der entsprechenden Qualität zurückkommt. Also das würde ich mir als Wirtschaftsprüfer sozusagen nicht anmaßen, sondern ich erwarte schon auch von den kleineren Gesellschaften, ja, dass sie sich mit dem Thema inhaltlich entsprechend auseinandersetzen. Es spricht gar nichts dagegen, ja, das hatte ich auch bereits gerade erwähnt, ja, dann auch mit anderen Partnern, sei es Drittanbieter, sei es andere Prüfungsgesellschaften, da zusammenzuarbeiten. Wir praktizieren das heute im großen Stil bei Roelon Partner, indem wir gerade bei internationalen Prüfungen oder bei Spezialthemen, Bewertungsthemen, ja, oder besonderen Sachverhalten bei Abschlussprüfungen, ja, wenn es um Derivate oder Ähnliches geht, kleinere Gesellschaften entsprechend unterstützen und hier auch ein faires, gelebtes Miteinander haben, ja, ohne dass da irgendwelche unangenehmen Konkurrenzsituationen entstehen.
Wunderbar, schön, das an der Stelle dann auch zu hören. Ich möchte noch gerne, bevor wir dann soweit schließen, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz aufrufen. Wir haben es vorhin mal ganz kurz schon tangiert. Ein Gesetz, das schon etwas länger Unternehmen, die zumindest 3.000 und mehr Mitarbeiter haben, dann auch betrifft. Aus deiner Sicht als Wirtschaftsprüfer, Martin, was sind denn hier die größten Herausforderungen für die Unternehmen, wenn sie ihren Sorgfaltspflichten bezüglich Menschenrechte in der Lieferkette nachkommen sollen? Was kannst du da beobachten?
Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz komplexes Thema. Ja. Das Gesetz selber wird ja aus Sicht der Wirtschaft als Bürokratiemonster bezeichnet. Ja, ich glaube, das kann man schon durchaus auch so sehen. Was, glaube ich, in der Praxis übersehen wird, ist, dass gerade größere deutsche Unternehmen unglaublich international verzweigt und vielfältig arbeiten. Ja, die Lieferkette reicht eben nicht jetzt von Ulm, ich sag mal, bis ins Allgäu oder bis nach Nordrhein-Westfalen, sondern sie reicht über Indien, Südostasien, Südamerika, in die entferntesten Winkel dieser Welt. Ja. Und gerade weil Wirtschaft heute international so extrem arbeitsteilig aufgestellt ist das natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, von der Sache nach sträubt sich kein Unternehmen dagegen, für ordentliche Bedingungen zu sorgen. Wir erleben das auch gerade auch im Mittelstand, dass ein hohes Interesse daran besteht, sozusagen, dass die Produkte, die eingekauft werden, unter wie auch immer fairen Gegebenheiten am Ende hergestellt werden. Nur die Frage, wer am Ende für die Verantwortung nimmt und das überprüft, Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Herausforderung. Ja, und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich bereits in den 90er Jahren für mittelständische Unternehmen in Indien und in Afrika und in Südamerika war, wo es darum ging, ob bestimmte Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Ja, da ging es Stifte farblich lackiert werden mussten und irgendwelche Minen und sonst was da hergestellt werden mussten und Ähnliches. Also die Verantwortung wird ernst genommen, aber sagen wir, die Frage dieser überbordenden Dokumentation und Kontrolle und Verantwortung, das ist das, was die Industrie möglicherweise auch zu Recht stört.
So eine allerletzte Frage sozusagen. Wenn du jetzt dein Haus Rödl und Partner so in 5 Jahren siehst, wo siehst du Rödl und Partner mit Blick auf Erstellung und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten, aber auch auf Prüfung von integrierter Unternehmensberichterstattung in 5 Jahren? Wie wird Rödl und Partner in 5 Jahren aussehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, 5 Jahre sind auf der einen Seite nicht weit weg, auf der anderen Seite erleben wir eine unglaubliche Dynamik momentan. Ja, also wahrscheinlich die spannendste Zeit meiner beruflichen Karriere, ja, die jetzt immerhin auch schon gut 30 Jahre reicht, der eben durch diese beiden Treiber Nachhaltigkeit und Digitalisierung / regenerative künstliche Intelligenz, die irgendwo auch dann wieder zusammenwirken. Ja, wo sehe ich uns? Wir haben es bisher geschafft, mit diesen Entwicklungen nicht nur Schritt zu halten, sondern sie tatsächlich auch für unseren eigenen unternehmerischen Erfolg auch mit zu nutzen. Wir haben die Weichen entsprechend gestellt, um mit diesen Themen gerecht zu werden, auch wenn der ein oder andere größere Marktbegleiter vielleicht immer wieder mal gehofft hat, dass wir hier ins Straucheln kommen, und sozusagen Hilfe von etwas größerer Seite brauchen. Mhm. Wir wollen unabhängig bleiben. Das ist, glaube ich, für uns das Wichtigste. Ja, diese wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit, dieser Unternehmergeist, den wir damit auch zum Ausdruck bringen können. Wir wollen nach wie vor unserer Strategie, den großen und tätigen deutschen Unternehmen, vor allen Dingen ein guter Partner zu sein, dienen. Und die sind mit diesen Themen konfrontiert. Insofern sehe ich uns gerade in der Wirtschaftsprüfung als einen hochmodernen Arbeitgeber, ein hochmodernes Unternehmen, das diesen nicht nur Mindshift, sondern auch tatsächlich in der gelebten Praxis diese Veränderung hinzu, dass wir mit modernsten Methoden und Instrumenten arbeiten, dass wir einen ganz vielfältigen, bunt qualifizierten Talentpool haben, der täglich im Interesse unserer Mandanten hilft, dass wir gemeinsam besser werden. Das sehe ich für Rödl & Partner.
Wunderbar. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass du heute bei uns warst, Martin Wambach, und wir über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren durften. Herzlichen Dank.
Und ich danke natürlich insbesondere dir, lieber Kai, für die Einladung hier nach Ulm.
Sehr gerne.
Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.